SWR3-Nachrichten.
Kommunikationsguerilla gegründet.
Eine neue Art Befreiungsbewegung hat sich gestern Abend gegen 20 Uhr der Tübinger Öffentlichkeit vorgestellt. Ihr erklärtes Ziel ist es, so verlautet, durch einen fantasievollen und subversiven Umgang mit Informationen sich den Zugang zu den Köpfen zu erschleichen. Es steht zu befürchten, dass sie mit ihrer neuen Form der Guerillaführung, sogenannter kommunikativer Militanz, den gesellschaftlichen Konsens über unser politisches System zu unterwandern suchen. Das Heimtückische dieser Kommunikationsguerilla-Taktik ist, dass sie im Gewand des gewöhnlichen Medienalltags daherkommt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist.
Okay, das gerade eben war ein Fake, auch so ein Ding, mit dem die offiziöse Medienmache entlarvt werden soll. Quasi eine erfundene Meldung. Wobei, so ganz erfunden ist das Ganze nun doch nicht. Die Sache mit den Ermittlungen des Landeskriminalamtes stimmt. Und so vollständig erfunden ist der Rest dann doch auch nicht. Denn vor einigen Wochen bereits hat die autonome Afrika-Gruppe Mittlerer Neckar ihr Buch vorgestellt, Medienrandale, gedacht zur Anstiftung zu einer subversiven kommunikativen Praxis. Der Grundgedanke, all unsere guten Gedanken von einer herrschaftsfreien Gesellschaft, von linken Theorien oder revolutionärer Praxis mögen so falsch nicht sein. Allein die herrschenden, der hegemoniale Diskurs schert's wenig. Irgendwas mit unserer, sagen wir mal, politischen Öffentlichkeitsarbeit muss wohl daneben gegangen sein. Zumindest seit 1989. Und zumindest dann, wenn man den Gedanken der autonomen Afrika-Gruppe kürzlich auf einer Veranstaltung in Tübingen Glauben schenkt.
Was stößt an dieser Stelle auf ein Problem, das der Umberto Eco mal mit dem Schlagwort Interpretationsvariabilität bezeichnet hat und das ja sogar als das Grundgesetz der Massenkommunikation überhaupt bezeichnet hat. Es geht dabei einfach darum, dass in dem linearen Modell der Kommunikationskette, wie das in der Kommunikationstheorie des einfachen Modells mal formuliert worden ist, es gibt einen Sender, der eine Botschaft aussendet, sie in einen Code kleidet, das kommt dann zu einem Empfänger und der nimmt sie halt auf, dass sich in diesem linearen Modell der Kette insofern eine Lücke befindet, als diese Kette eben niemals festlegen kann, was der Empfänger mit der Botschaft anfängt. Und genau hier liegt vielleicht eines der ganz wesentlichen Probleme, mit dem linke Medien zu kämpfen haben und es für die relative Erfolglosigkeit der Alternativmedien in den letzten Jahrzehnten vielleicht mitverantwortlich ist. Nämlich die Frage, wie kann es uns gelingen, die eingespielten Rezeptionsmuster zu durchbrechen, die Tatsache, dass die Zuhörerin oder die Leserin von Medien unter Umständen bei bestimmten Informationen ganz schlicht auf Durchzug schalten oder sie womöglich in einer ganz anderen und unseren Intentionen durchaus entgegengesetzten Art und Weise interpretieren.
Ein Beispiel, die Demo XY soll, wie so oft, laut und bunt über die Bühne gehen. Das mag der Sache angemessen sein, schließlich sind die sozialen Bewegungen hierzulande auch eher bunt als einig. Was aber nur gut gemeint ist, kann, salopp gesagt, medienmäßig in die Hose gehen. Da wird aus bunt, chaotisch, die Ereignisfixiertheit der konventionellen Medien macht's möglich, dass kein einziger Inhalt transportiert wird. Und was hat das mit uns zu tun? Uns im Sinne von politisch und Medienaktiven? Die Tübinger Radioinitiative im baden-württembergischen Radiorundbrief Radiokontext.
Die Gruppe wurde für uns als freie Radiopraktikerinnen in Tübingen-Reutlingen interessant, da sie sich in ihrem kürzlich erschienenen Buch Medienrandale kritisch mit dem Konzept Gegenöffentlichkeit, seinen Grenzen und Schwierigkeiten auseinandergesetzt hat. Diese Fragen betreffen unsere Radiopraxis, haben wir uns doch gegen Öffentlichkeit auf die Fahnen, in die Satzungen etc. geschrieben und dies aus dem Grund, da wir mit dem freien Radio mehr schaffen wollen als eine weitere Spielwiese für Kreative.
Durch den analytischen Teil des Buches Medienrandale der Afrika-Gruppe Mittlerer Neckar zieht sich als roter Faden die Berichterstattung vor und nach den rassistischen Übergriffen gegenüber Menschen ohne deutschen Pass. Der Schwerpunkt liegt allerdings gerade nicht bei den konkreten Ereignissen, sondern bei den impliziten, das heißt den versteckten Botschaften. Seite 134.
Damit geraten jene Bereiche aus dem Blickfeld, in denen sich die strukturelle Gewalt aus dem Zentrum der Gesellschaft manifestiert. Beispielsweise die völkische Asyldebatte, die Propagierung der Notwendigkeit von Abschiebungen, die neue Konjunktur von volkstümelndem Nationalstolz. Rassistische und rechtsextremistische Gewalt konnten ganz im Sinne der Mainstream-Soziologie als Abweichungen von der Rationalität bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften und nicht mehr als deren Ausdruck begriffen werden. Nur ist so nachvollziehbar, wie über die Idee aufkam, von Fremdenangst anstatt von Rassismus zu sprechen.
Die Stärke des Buches Medienrandale liegt in der Zweigleisigkeit. Weder wird platte Propaganda gepredigt, noch ganz postmodernistisch die Ästhetik und Selbstverwirklichung zum Selbstzweck erhoben. Interessant auch die Überlegungen bei dem Vortrag, aber auch im Buch selbst nachzulesen, dass linke Politik ihre entscheidende Wirkung recht unmittelbar entfalten muss.
Bezogen auf die Medien heißt es, dass eine linke Medienpraxis ganz unabdingbar eben nicht nur eine argumentative und diskursive Praxis einschließen muss, durch die Botschaften vermittelt werden, sondern über das rein mediale oder rein diskursive hinausgehen muss, dass linke Medienpraxis zugleich eine soziale und eine politische Praxis einschließen muss und dass eher in dieser sozialen und politischen Praxis tatsächlich ihre Attraktivität liegen kann. Man könnte hier das Zitat anführen der autonomen Lupus-Gruppe: Es geht nicht um die bessere Ideologie, sondern um eine veränderte soziale Wirklichkeit.
Medienrandale, Rassismus und Antirassismus, die Macht der Medien und die Ohnmacht der Linken. Dieses Buch hier nur ganz kurz vorgestellt, ist erschienen im Trotzdem Verlag, herausgegeben von der autonomen Afrika-Gruppe Mittlerer Neckar, kostet 24 Mark und ist sein Geld durchaus wert.
In his autumn for the winter comes man's last mad surge of youth.
What on earth are you talking about?
Angeblich den Aufbau der Europäischen Union voran. Zwei Hauptmotive bewegten ihn hierzu. Zum einen sollte die politische Einigung der Westhälfte des Kontinents die Kleinstaaterei zugunsten eines gesamtwesteuropäischen Denkens ablösen, sollte damit aber auch, nicht zuletzt militärisch, die Position des Westens gegenüber den Staaten Osteuropas stärken. Zum Zweiten leitete Mitterrand, gerade durch die französisch-deutsche Achse, die ökonomische Einigung Westeuropas ein. Wenn mittlerweile die Grenzen innerhalb Europas für die Menschen teilweise und für Kapitalflüsse vollkommen offen sind, so ist dies nicht zuletzt Verdienst der Politik von François Mitterrand. Nur scheinbar ist dies ein Widerspruch zwischen der de facto Stärkung des Kapitals und einer Politik, die von seiner sozialistischen Partei zu erwarten wäre. Nur scheinbar ein Widerspruch, da die französischen Sozialisten schon seit Jahrzehnten de facto sozialdemokratische Politik betreiben. Ein Blick in die heutigen Zeitungen lässt erstaunen. Wer sich erinnert, wie eng die deutsch-französische Achse einstmals gewesen ist, wird verblüfft sein über die kritischen Töne, die in den Kommentaren heute immer wieder auftauchen. Die hierzulande eher dem sozialdemokratischen Lager nahestehende Frankfurter Rundschau etwa formuliert:
Bei seinen Gegnern brachte ihm das den Ruf ein, überhaupt keine Überzeugungen zu haben. Nur eine Konstante scheint es im Leben dieses Mannes gegeben zu haben, den Wunsch, höchste politische Macht auszuüben. Schwarz und Rot, die Geschichte einer Ambition, lautet der Titel seiner 1984 erschienenen Biografie der Journalistin Catherine Ney.
Auch das Handelsblatt spart nicht mit Kritik. Mitterrands Freundschaft mit René Bousquet wird kritisiert, der war in den Zeiten des Vichy-Regimes für Judendeportationen verantwortlich gewesen. Auch das Handelsblatt wirft Mitterrand relativ skrupelloses Ringen um die Macht vor.
Ihm wurde vorgeworfen, den Sozialismus nur als Vehikel zur Erlangung des höchsten Staatsamtes benutzt zu haben. Hatte er um der Macht willen mit Menschen und Idealen gespielt, fragten sich politische Kommentatoren nach der Offenbarung seiner Biografie. Auch die Förderung der rechtsextremen Front National, mit der er die konservative Rechte schwächen und seine Wahlchancen 1981 steigern wollte, erscheint nun in einem anderen Licht. Eroberung und Erhalt der Macht sind die große Konstante in Mitterrands politischem Leben, urteilte der französische Politologe Olivier Duhamel.
Solch kritische Töne keine 24 Stunden nach dem Tod eines Staatsmannes ist womöglich sein einstmaliger Widerstand gegen den Anschluss der DDR an die alte Bundesrepublik unverziehen? Nochmal das Handelsblatt.
Sein vergebliches Bemühen, die Wiedervereinigung zu verhindern und die Nachkriegsordnung mit den in etwa gleichgewichtigen Partnern Deutschland und Frankreich aufrechtzuerhalten, ist dabei kein Widerspruch. Richtig ist allerdings, dass er mit seiner Bitte an Gorbatschow um Unterstützung und mit seiner Reise nach Ost-Berlin eine Chance vertan hat, die neue europäische Ordnung stärker mitzugestalten.
In eine ähnliche Kerbe haut auch die liberale Süddeutsche Zeitung.
In den 80er Jahren stand der französische Sozialist dem deutschen Christdemokraten außenpolitisch näher als der SPD. Später dann, als Gorbatschow die Sowjetunion umkrempelte und die DDR sich auflöste, brauchte Mitterrand eine irritierend lange Weile, von der deutschen Zweistaatlichkeit gedanklich Abschied zu nehmen. Dass es damals nicht zum deutsch-französischen Zerwürfnis kam, ist wiederum der Verbundenheit Helmut Kohls und François Mitterrands zuzuschreiben. Kohl übte 1990 Zurückhaltung, Mitterrand bedankte sich 1991 durch einen demonstrativ freundschaftlichen Besuch in den ostdeutschen Ländern. Letztlich band sie Europa aneinander. Beide waren und sind, je älter sie wurden, von der Vision angetrieben worden, das Zusammenwachsen des Kontinents müsse unumkehrbar gemacht werden, weil anders der Friede nicht dauerhaft sein werde.
Und zum Schluss noch ein Blick in die Taz. Sie stellt François Mitterrand als ehrenwerten, aber gescheiterten Politiker mit ehemals geradezu radikalen Positionen dar. Ob seine Leistungen nicht eher dahingehend untersucht werden sollten, inwiefern es ihm gelang, die aufbegehrenden 68er zu integrieren? Aber lesen wir selbst.
François Mitterrand, der seinen Weg an die Spitze Frankreichs jahrzehntelang vorbereitet hatte, begann mit Elan. Er schuf die Todesstrafe ab, hob den Mindestlohn an, führte die 39-Stunden-Woche und den fünfwöchigen Jahresurlaub ein und begann mit der Verstaatlichung der Schlüsselindustrie. Am Ende seiner insgesamt 14-jährigen Amtszeit hatte der erste sozialistische Präsident Frankreichs die veralteten Institutionen und die elitäre Politikerbildung nicht angetastet. Als er im vergangenen Mai abtrat, war die Glaubwürdigkeit der französischen Linken schwächer als je zuvor. Die Kommunistische Partei war zur Splitterpartei geworden, die von Mitterrand gegründete Sozialistische Partei ins Abseits geraten und die Gewerkschaften beklagten den schwersten Mitgliederschwund ihrer Geschichte. Der Wahl des neogaullistischen Präsidenten Jacques Chirac als Nachfolger stand nichts mehr im Wege.
Ein Zauberwort geht durch die Wirtschaftsseiten der Zeitungen. Seit Jahren schon wird Privatisierung oder auch Deregulierung als Zaubermittel angepriesen. Als Wunderwaffe gegen Arbeitslosigkeit, gegen unrationelles Wirtschaften, gegen Mängel allenthalben. Deshalb ist die Bundespost privatisiert worden. Seither brauchen Briefe länger als früher, die Telefongebühren schnellen in die Höhe. Deshalb ist die Bahn privatisiert worden und Züge kommen immer noch unpünktlich, die Preise steigen unablässig. Und nun der nächste Hit. Die Krankenhäuser sollen dem privaten Markt geöffnet werden. Am 1. Januar war es soweit für das PLK, das Psychiatrische Landeskrankenhaus in Emding. Dort ist in einem ersten Schritt die Rechtsform geändert worden. Später werden private Geldgeber die Hand über das PLK halten. Hiergegen gibt es, verständlicherweise, Kritik. Die Gewerkschaft ÖTV bemängelt zentral, dass nach einer Privatisierung die Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung schlechter sein werden als gegenwärtig, wo das PLK, wie der Name schon sagt, Eigentum des Landes Baden-Württemberg und somit in öffentlicher Hand ist bzw. war. Manche finden nun, dass diese gewerkschaftliche Kritik zu kurz greift. Problematisch bei der Privatisierung von Krankenhäusern seien nicht nur die später schlechteren Mitbestimmungsmöglichkeiten, die Privatisierung generell sei mit all ihren Auswirkungen kritikwürdig und, wie im Ettenheimer Krankenhaus geschehen, abzulehnen. Mit zwei Personalräten von dort führten wir ein Gespräch.
Ja, ich meine, dass gerade die Gewerkschaft eine sehr große Verantwortung trage, die grundsätzliche Umgestaltung, die in unserem Staat vonstatten geht, darzustellen. Es ist ja prinzipiell so, dass es bei uns zurzeit eine Krise der Kapitalverwertung gibt. Das heißt, eine Überproduktionskrise in unserem Land. Also es fehlen einfach für die Ware, die geschaffen sind, Absatzmärkte. Das hat man jetzt vor Weihnachten wieder einigermaßen gesehen, wo es zum Beispiel Titel gab in der Wirtschaftsteile von wegen lustloses Weihnachtsgeschäft und also eine Krise der Verbrauchsgüterindustrie effizient wurde und dargestellt worden ist. Und auf dem Hintergrund muss man einfach sehen, dass es das Kapital nach neuen Wegen sucht zu investieren. Es sind über 700 Milliarden sogenanntes vagabundierendes Kapital zu Spekulationszwecken auf Banken, die hin und her geschoben werden, die nicht investiert sind in produktive Bereiche im Augenblick. Und das Kapital sucht natürlich nach Wegen, das Geld irgendwo möglichst produktiv zu investieren. Zum einen im Ausland, das ist aber schwierig, weil eben da Unsicherheitsfaktoren bestehen, dass eben da Unruhe herrsche in verschiedene Dritte Weltländer und so und somit eben Investitionen unsicher sind. Und zum anderen muss aber dann versucht werden, auf andere Wege das Geld profitbringend angelegt zu werden. Und hier gibt es eben in der Bundesrepublik die Tendenz, dass man nach neuen Märkten sucht. Und neue Märkte sind vor allem der Dienstleistungsbereich. Das ist einer der Märkte, der tituliert wird von Wirtschaftsfachleuten als der Markt mit der Zukunft. Und gerade der Dienstleistungsbereich in Deutschland ist noch zum großen Teil in Händen vom Staat, ist öffentlicher Dienst. Ich nenne da Beispiele wie jetzt Bahn, Post. Ich nenne Beispiele wie Kindergärten, wie Gesundheitswesen, Altersheime. Und in dem Bereich ist ja jetzt eine massive Umstrukturierung im Gange. Umstrukturierung insofern, dass der Staat nimmer, wie das eigentlich seine Pflicht wäre, diese Sozialleistungen vom öffentlichen Dienst wirklich zu subventionierten Preisen jedem zugänglich anbietet. Sondern es ist so, dass von Entschlackung des Staates geredet wird. Das heißt, die Dienstleistungen des Staates wären kostengerecht, in Anführungszeichen, berechnet und auch entsprechend Angebote, sodass die Gebühren überall erhöht wären. Und das natürlich rationalisiert wird in den Bereichen auf Teufel komm raus. Das heißt, es ist mit Arbeitsplatzabbau und so weiter verbunden. Und wenn die Umstrukturierung dann vonstatten geht, im Hintergrund darum, dass eben da das Kapital investieren will, wenn die öffentliche Dienstleistungen eben entsprechend gewinnorientiert laufen, dann ist die Möglichkeit da, dass Kapital hier den Einstieg schafft. Und das bezieht sich zum Beispiel auf Landesbanken oder auf Landesversicherungen, die zum Teil jetzt schon verscherbelt worden sind, wie die Gebäudebrandversicherung. Und nach wird da das Tafelsilber, würde ich jetzt mal sagen, vom Staat an Private verscherbelt. Das ist der Hintergrund und das muss man unbedingt sehen. Und ich meine, das ist im Zusammenhang mit der sogenannten Deregulierung in unserem Staat zu sehen, dass einfach die Kapitalverwertung besser gemacht wird in unserem Land. Und deshalb muss die Gewerkschaft die Umverteilung auch beim Namen nennen und es grundsätzlich kritisieren.
Ist denn schon absehbar, welche Auswirkungen eine Privatisierung im Gesundheitsbereich für die Versorgung der Bevölkerung hat?
Die Landesregierung unter Späth hat ja versucht, Betten stillzulegen, beziehungsweise sie hat nicht nur den Versuch gemacht, es kam zu Bettenstilllegungen, es kam zu Schließungen von ganzen Krankenhäusern. Und als man jetzt den Bettenbedarfsplan 3 machen wollte und wollte wiederum ganze Krankenhäuser schließen, gab es Widerstand in der Bevölkerung. Sie haben gesehen, über den Weg können sie eigentlich das nicht mehr erreichen. Und sie versuchen natürlich, das jetzt auf dem stillen Weg zu machen. Das heißt, erst die GmbH-Form. Wenn das dann nicht mehr machbar ist, finanziell nicht mehr machbar ist, dann wird es zur Schließung kommen. Und ich denke, dass also gerade jetzt bei uns in der ländlichen Region etliche grundversorgende Krankenhäuser dann vor dem Konkurs bzw. vor ihrem Ende stehen. Das heißt, es wird also ganz wenige Krankenhäuser geben zur stationären Versorgung der Bevölkerung. Das bedeutet wiederum, dass natürlich die Plätze immer enger wäre und der Druck in den dortigen Krankenhäusern natürlich auf die Beschäftigten unheimlich zunehmen wird, weil man natürlich dann einerseits unheimlich viele Patienten durchschleusen müsste, das ist der eine Punkt, und andererseits natürlich starkes Interesse hat, dieses mit Gewinn zu machen. Die Frage ist natürlich auch dann, wird es von Seite der Krankenkasse dann noch letztendlich zu finanzieren sein, die ganze Problematik. Ich denke, das wird nicht der Fall sein. Das heißt, die Krankenkasse wäre ab einem gewissen Zeitpunkt, wäre die Behandlungskosten der Krankenkasse davonschleichen. Und man wird dazu übergehen, was auch geplant ist in gewissen Kreisen, und da nenne ich jetzt also mal CDU-Wirtschaftsrat bzw. CDU-Mittelstandsvereinigung, dass man dazu übergeht, eben eine ganz anständige Eigenbeteiligung der Patienten zu verlangen. Und dann ist letztendlich wieder wirklich die Frage, kann sich jeder Patient, jeder Bürger dann noch eine stationäre Krankenhausversorgung leisten?
Zum Thema Privatisierung im Gesundheitsbereich ein Gespräch mit zwei Personalräten vom Krankenhaus aus Ettenheim.
Hier ist Radio Dreieckland. Und die Nachrichten. Bombenanschlag auf Hamas-Aktivisten Ayash.
Am vergangenen Freitag wurde in Palästina auf Yahya Ayash ein Bombenanschlag verübt. Ayash war Mitglied der islamistischen palästinensischen Untergrundorganisation Hamas. Hinter dem Anschlag steht vermutlich der israelische Geheimdienst. Ayash stand seit 1992 ganz oben auf der Fahndungsliste des israelischen Geheimdienstes. Er galt als Drahtzieher für mindestens 7 Bombenanschläge in den letzten Jahren, bei denen mehr als 70 israelische Menschen getötet wurden. Die Beerdigung von Ayash am vergangenen Samstag wurde zur größten Demonstration in der Geschichte des Gaza-Streifens. Mindestens 150.000 Palästinenserinnen und Palästinenser nahmen daran teil. Sie protestierten gegen die israelische Präsenz und Einmischung in interne palästinensische Angelegenheiten. Flugblätter der Hamas kündigten Vergeltungsschläge an. Die israelischen Behörden reagierten prompt auf die Demonstration. Sie riegelten die Gebiete im Gazastreifen und Westjordanland bis auf unbestimmte Zeit ab, was für mehrere tausend Palästinenser und Palästinenserinnen zur Folge hat, dass sie ihrer Arbeit in Israel nicht nachkommen können. In Israel wurde der Tod von Ayash mit Genugtuung aufgenommen. Mit ihm sei ein wichtiges Hindernis auf dem Weg zum Frieden beseitigt worden. Außerdem sollte mit dem Anschlag auf Ayash das Image des israelischen Geheimdienstes aufpoliert werden, das seit der Ermordung des israelischen Ministerpräsidenten Rabin vor einigen Wochen stark angeschlagen war. PLO-Führer Arafat und andere Vertreter der palästinensischen Autonomieverwaltung verurteilten den Anschlag auf Ayash. Er sei ausgerechnet zu dem Zeitpunkt gekommen, als mit der Hamas ein Abkommen zum Gewaltverzicht erzielt wurde. Die Hoffnung des israelischen Außenministers Barak, dass, so seine Worte, mit der Eliminierung Ayashs langfristig Leben gerettet würden, ist äußerst fragwürdig. Das Attentat auf Ayash wird den Friedensprozess zwischen Israel und Palästina eher behindern als fördern.
Neuer Präsident in Guatemala.
Am vergangenen Sonntag fand die Stichwahl für den Präsidentensessel in Guatemala statt. Als Sieger des am Südende Mexikos gelegenen Landes steht nach der Auszählung des Großteils der Stimmen Alvaro Arzu da. Er machte bereits das Rennen im ersten Wahlgang und tritt an für die konservative PAN, die Partei der nationalen Vorhut. Sie kann vor allem auf das progressive Unternehmertum setzen und steht für den in Lateinamerika verbreiteten Wirtschaftsliberalismus. Die Wahlbeteiligung lag bei rund einem Drittel. Den Rechtsparteien entgegen arbeitet das Bündnis URNG. Diese revolutionäre nationale Einheit Guatemalas ist ein Dachverband von 4 organisatorisch und politisch jeweils autonomen Organisationen. Ihr Spektrum reicht von dem Guerilla-Heer der Armen bis hin zur kommunistischen Arbeiterpartei. Im Mittelpunkt der Arbeit der URNG standen vergangenes Jahr die Gespräche, die mit der Regierung aufgenommen worden und auch dieses Jahr fortgesetzt werden sollen. Die Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú bezeichnete den hohen Grad an Stimmenthaltungen als alarmierend. Darüber hinaus gelten die zentralen politischen Fragen Guatemalas bis heute als ungelöst. Können die brennenden sozialen Konflikte auf dem Verhandlungsweg gelöst werden? Ist die desolate Wirtschaftslage ohne einen radikalen Bruch mit den US-Konzernen möglich, die sich in Guatemala ausbreiten? Wie kann die Situation der Bauern und Bäuerinnen verbessert werden? Die Hälfte des Landes in Guatemala befindet sich in den Händen von weniger als 1% der Bevölkerung. Erfolgversprechende Antworten auf diese Fragen präsentiert der neue Präsident nicht.
Hungerstreik.
Seit 11 Tagen befindet sich Benjamin Ramos Vega im Hungerstreik. Vegas Ziel, er will seine drohende Abschiebung nach Spanien verhindern. Benjamin Ramos Vega soll abgeschoben werden, da Spanien seine Auslieferung beantragt hat. Ihm wird die Unterstützung der baskischen Unabhängigkeitsbewegung ETA vorgeworfen. Die ETA fordert einen freien baskischen Staat. Das Baskenland, momentan zu Frankreich und Spanien gehörend, müsse ein eigener Staat werden. Die ETA fordert Selbstbestimmung und territoriale Vereinigung des baskischen Volkes. Die baskische Befreiungsbewegung wurde zuerst aktiv, da das Baskenland ökonomisch von der spanischen und französischen Regierung vernachlässigt wurde. Wegen Unterstützung der ETA soll Vega in Spanien angeklagt werden. Die belastenden Aussagen, auf die sich die spanische Polizei stützt, kommen von anderen Gefangenen. Sie wurden unter Folter gemacht. Somit sind auch die Vorwürfe, die Vega gemacht werden, rechtlich haltlos. Auch Vega selbst droht in Spanien Misshandlung. Folter ist für Spaniens Polizei gängige Praxis. Darauf verweisen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und die Menschenrechtskommission der UNO. Sie berichten, allein 1994 gab es in Spanien 129 Folterungen, zwei Menschen wurden zu Tode gefoltert. Auch das Kammergericht in Berlin erkannte im Oktober letzten Jahres an, dass Vega in Spanien Folter drohe. Nur zwei Monate später billigte das Kammergericht allerdings die Auslieferung, da die spanischen Behörden zugesichert hätten, dass Vega nicht gefoltert würde. Benjamin Ramos Vega sitzt bereits seit fast einem Jahr in Abschiebehaft in Berlin-Moabit. Auch in der Bundesrepublik lebt er unter verschärften Haftbedingungen. Er sitzt in Isolationshaft, das bedeutet 23 Stunden Einschluss und eine Stunde Hofgang. Besuche dürfen nicht in seiner Muttersprache stattfinden, sondern nur über Dolmetscherin. Ab 30. Dezember befindet sich Vega nun im unbefristeten Hungerstreik, um gegen seine Abschiebung zu protestieren. Am Freitag findet in Berlin eine Kundgebung zum unbefristeten Hungerstreik Vegas statt. Mehr zur Situation Vegas in einem Interview ab 10 Uhr in der Wiederholung des Tagesinfo.
Bündnis für Arbeit.
Gestern haben Gespräche zwischen dem Chef der IG Metall, Klaus Zwickel, und dem Präsidenten des Arbeitgeberverbandes, Klaus Murmann, stattgefunden. Thema der Gespräche war Zwickels Vorschlag zu einem Bündnis für Arbeit. Das Gespräch blieb unterm Strich ergebnislos. Die Lage der lohnabhängigen Menschen in der Bundesrepublik ist derzeit so schlecht wie nie zuvor. Mindestens 4 Millionen Menschen sind arbeitslos, 920.000 obdachlos, mit hohen Dunkelziffern in beiden Fällen. Diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, leiden unter den sich verschlechternden Arbeitsbedingungen. Viele von ihnen müssen in Zukunft ebenfalls um ihren Arbeitsplatz bangen. Real sind ihre Einkommen in den vergangenen beiden Jahrzehnten gesunken. Die Kapitalseite hat aber noch nicht genug. Ihre Ziele in der derzeit laufenden Auseinandersetzung bestehen darin, erstens die Löhne der Arbeitenden möglichst weit nach unten zu drücken, zweitens Steuern und Abgaben, vor allem den Lohn- und GehaltsempfängerInnen aufzubürden und die Unternehmen zu verschonen und drittens die Ausgaben des Staates im Sozialbereich, nicht jedoch bei der Rüstung, massiv einzuschränken. Die Interessenvertretung der Arbeitenden in der Metall- und Elektrobranche hat in dieser Situation den Vorschlag gemacht, auch in Zukunft auf Lohnerhöhungen zu verzichten, wenn wenigstens ein kleiner Teil der Arbeitslosen, teilweise zu Billiglöhnen, eingestellt wird. Dieser Vorschlag nennt sich Bündnis für Arbeit. Er wurde gestern vom IG Metall-Chef Klaus Zwickel den Arbeitgebervertretern unterbreitet. Zwickel hat sich damit der Logik der Unternehmerschaft völlig unterworfen. Hierin besteht der eigentliche Kern der Schwäche der IG Metall und der anderen Gewerkschaften. Denn Arbeitslosigkeit ist in kapitalistischen Wirtschaften die Regel und Vollbeschäftigung die Ausnahme. Arbeitslosigkeit ist sogar notwendig, um jederzeit verfügbare, billige Arbeitskräfte in Reserve zu halten. Die Arbeitslosigkeit kann deshalb nicht einfach wegverhandelt werden. Kapitalistische Marktwirtschaften dienen der Vergrößerung der Profite von Unternehmen. Sie dienen nicht der Befriedigung der materiellen und ideellen Bedürfnisse der Menschen.
Ja, hier kommt noch das Wetter. Zuerst noch ein bisschen neblig und düster. Später soll's vielleicht heiter und mild werden. Noch später vielleicht regnen.
Wenn ihr jetzt weiter dran bleibt, gibt es in wenigen Minuten eine Buchvorstellung des Buches Medienrandale. In der Presseschau wagen wir einen Blick in die verschiedenen Zeitungen zum Tode Mitterrands.
Und bevor wir jetzt in die Wiederholung einsteigen und ihr nochmal 2 Stunden Morgenradio oder immer noch 2 Stunden Morgenradio vor euch habt, hier noch die Leute, die verantwortlich und heute Morgen im Studio waren.
Matthias,
Andreas,
Martin.
Der Holger.
Und der Björn.
Okay, macht's gut, schönen Tag noch. Adi.
Zweitens Steuern und Abgaben, vor allem den Lohn- und GehaltsempfängerInnen aufzubürden und die Unternehmen zu verschonen. Und drittens die Ausgaben des Staates im Sozialbereich, nicht jedoch bei der Rüstung, massiv einzuschränken. Die Interessenvertretung der Arbeitenden in der Metall- und Elektrobranche hat in dieser Situation den Vorschlag gemacht, auch in Zukunft auf Lohnerhöhungen zu verzichten, wenn wenigstens ein kleiner Teil der Arbeitslosen, teilweise zu Billiglöhnen, eingestellt wird. Dieser Vorschlag nennt sich Bündnis für Arbeit. Er wurde gestern vom IG Metall-Chef Klaus Zwickel den Arbeitgebervertretern unterbreitet. Zwickel hat sich damit der Logik der kapitalistischen Marktwirtschaft völlig unterworfen. Hierin besteht der eigentliche Kern der Schwäche der IG Metall und der anderen Gewerkschaften. Denn Arbeitslosigkeit ist in kapitalistischen Wirtschaften die Regel und Vollbeschäftigung die Ausnahme. Arbeitslosigkeit ist für kapitalistische Ökonomien sogar notwendig, um jederzeit verfügbare, billige Arbeitskräfte in Reserve zu halten. Die Arbeitslosigkeit kann deshalb nicht einfach wegverhandelt werden. Kapitalistische Marktwirtschaften dienen der Vergrößerung der Profite von Unternehmen. Sie dienen nicht der Befriedigung der materiellen und ideellen Bedürfnisse der Menschen.
Hungerstreik.
Seit 11 Tagen befindet sich Benjamin Ramos Vega im Hungerstreik. Vegas Ziel, er will seine drohende Abschiebung nach Spanien verhindern. Benjamin Ramos Vega soll abgeschoben werden, da Spanien seine Auslieferung beantragt hat. Ihm wird die Unterstützung der baskischen Unabhängigkeitsbewegung ETA vorgeworfen. Die ETA fordert einen freien baskischen Staat. Das Baskenland, momentan zu Frankreich und Spanien gehörend, müsse ein eigener Staat werden. Die ETA fordert Selbstbestimmung und territoriale Vereinigung des baskischen Volkes. Die baskische Befreiungsbewegung wurde zuerst aktiv, da das Baskenland ökonomisch von der spanischen und französischen Regierung vernachlässigt wurde. Wegen Unterstützung der ETA soll Vega in Spanien angeklagt werden. Die belastenden Aussagen, auf die sich die spanische Polizei stützt, kommen von anderen Gefangenen. Sie wurden unter Folter gemacht. Somit sind auch die Vorwürfe, die Vega gemacht werden, rechtlich haltlos. Auch Vega droht in Spanien Misshandlung. Folter ist für Spaniens Polizei gängige Praxis. Darauf verweisen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und die Menschenrechtskommission der UNO. Sie berichten, allein 1994 gab es in Spanien 129 Folterungen, 2 Menschen wurden zu Tode gefoltert. Auch das Kammergericht in Berlin erkannte im Oktober letzten Jahres an, dass Vega in Spanien Folter drohe. Nur 2 Monate später billigte das Kammergericht allerdings die Auslieferung, da die spanischen Behörden zugesichert hätten, dass Vega nicht gefoltert würde. Benjamin Ramos Vega sitzt bereits seit fast einem Jahr in Abschiebehaft in Berlin-Moabit. Auch in der Bundesrepublik lebt er unter verschärften Haftbedingungen. Er sitzt in Isolationshaft. Das bedeutet, 23 Stunden Einschluss und 1 Stunde Hofgang. Besuche dürfen nicht in seiner Muttersprache stattfinden, sondern nur über Dolmetscherin. Ab 30. Dezember befindet sich Vega nun im unbefristeten Hungerstreik, um gegen seine Abschiebung zu protestieren. Am Freitag findet in Berlin eine Kundgebung zum unbefristeten Hungerstreik Vegas statt. Mehr zur Situation von ihm in einem Interview ab 10 Uhr in der Wiederholung des Tagesinfo.
Das Wetter.
Das Wetter hier und heute zunächst noch neblig und düster, später vielleicht trocken und heiter, bei milden Temperaturen noch später vielleicht regnerisch. Hier bei Radio Dreieckland gibt es in ein paar Minuten die Veranstaltungshinweise und in einer halben Stunde ungefähr ein Interview mit Betriebsräten zur Privatisierung von Krankenhäusern.